Es ist die Zeit nach Ostern. Zeit der Auferstehung, Zeit der Freude, Zeit der Begegnungen. Es ist die Zeit neuer Hoffnung. Und trotzdem ist noch nicht alles gut. Einige Jünger sind am See Genezareth fischen. Nach Ostern ist alles anders, aber äußerlich verändert sich erstmal gar nicht so viel. Petrus sagt den anderen, ich gehe fischen. Das ist übrigens sein erster Satz nach Ostern. Sehr bedeutungsvoll. Und die anderen sagen, wir kommen mit. Die Jünger waren Fischer, jedenfalls einige, und das sind sie auch geblieben. Und auch nach Ostern passiert das, sie haben in der ganzen Nacht nichts gefangen. Bis zum frühen Morgen, und dann sehen sie am Ufer, da steht Jesus, und sie werfen das Netz auf der anderen Seite aus. Und dann sind die Netze voll, und am Ufer, da machen sie ein Frühstück, gegrillten Fisch mit Lagerfeuer. Also eine wunderbare Szene, die ich mir da gut vorstellen kann. Da sitzen die gemeinsam in der Runde mit dem Auferstandenen. Aber einer ist auf einmal untypisch still geworden, in sich versunken, grübelt. In Petrus arbeitet es. Es ist noch nicht alles gut. Das merkt er, es gibt Beziehungsprobleme. Da muss noch was geklärt werden. Da war noch was zwischen ihm und Jesus. Da kam was noch nicht zur Sprache. Petrus überlegt, bin ich noch der Fels? Gehöre ich noch dazu? Mag Jesus mich noch, nachdem ich es so verbockt habe? Ist vielleicht nicht so Petrus Stärke, über solche Dinge zu reden, Beziehungsdinge. Er ist der Macher. Aber hier ist er nicht der Erste. So grübelt Petrus bei sich und bekommt gar nicht mit, was die anderen so miteinander bereden. Da wird er plötzlich aus seinen Gedanken rausgerissen. Petrus! Petrus! Gespräch mit Jesus nach dem Frühstück. Die beiden gehen vielleicht eine Runde. Die anderen brauchen nicht alles mitzubekommen. Die Initiative geht von Jesus aus. Er hatte keine Eile. Aber er hat es im Blick und jetzt ist es dran. Seelsorgerliche Klärung, Beziehungsklärung. Mit tiefem Ernst und großer Zartheit. Der gute Hirte Jesus lässt mich trotz Versagen nicht fallen. Jesus geht dir nach und nimmt den Gesprächsfaden wieder auf. Wer macht nach dem Streit den ersten Schritt? Für Petrus geht es ja auch darum, wie geht es denn weiter? Eigentlich sollte er eine große, wichtige Rolle einnehmen in der Gemeinde. Und wir haben auch gehört, in der ersten Lesung, Epistel, Petrusbrief, sogar in der Bibel drin, eine Säule der Gemeinde. Petrus denkt, was brauche ich, dass ich im Reich Gottes wieder eine gute Aufgabe übernehmen kann? Jeder Christ ist aufgerufen, aufgefordert, sich mit seinen Gaben in der Gemeinde einzubringen, sich zu kümmern, Verantwortung zu übernehmen, je nach seinen Gaben. Was brauche ich dazu? Was sind die Bedingungen? Jesus fragt bei dem Petrus nicht nach einer besonderen Stärke, nicht nach einem besonderen Wissen, nicht nach besonderen Fähigkeiten oder einem tollen Glauben. Es gibt keine Eignungsprüfung. Jesus setzt kein bestimmtes Alter oder eine bestimmte Berufserfahrung voraus. Jesus nennt nur ein einziges Kriterium. Jesus nennt nur eine einzige Bedingung. Magdalena hat die gleiche Frage wie Jesus. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ist das nicht die einzig entscheidende Frage? Hast du mich lieb? Ist das einzige Kriterium, die einzige Bedingung, die Jesus stellt an Petrus? Das genügt. Darum will ich mich auf diese vier Worte konzentrieren. Braucht Jesus das? Weiß er das nicht? Ist das eine echte Frage? Fühlt Jesus sich zu wenig beachtet von mir? Und dann stellt er auch noch dreimal hintereinander die gleiche Frage. Aber wir wissen, bei Jesus muss was dahinter stecken. Wir schauen und hören genau hinein in dieses Gespräch und entdecken, Jesus stellt die Frage, dreimal hast du mich lieb. Es klingt ganz ähnlich, aber eigentlich ist jede Frage doch ganz anders. Dreimal, na klar, wir wissen, dreimal hat Petrus seinen Herrn verleugnet, die Freundschaft in Frage gestellt. Im Gespräch spielt die Verleugnung aber keine große Rolle aktiv. Es geht nicht um Vorwürfe. Die Liebe kann einen neuen Anfang setzen. Aber nicht, weil sie das Vergangene, das Gewesene, das Schwierige wegschiebt oder übergeht. Nein, die Liebe hilft, sich dem Versagen zu stellen. Die Liebe hilft, Schuld einzugestehen. Die Liebe hilft, Vergebung anzunehmen. Die Liebe hilft, eine neue Perspektive einzunehmen. Es muss ans Licht, damit Zukunft wieder möglich wird. Heilung geschieht am Ort des Schmerzes. Dreimal Verleugnung, dreimal Liebe und dreimal der Auftrag. Christus will dich immer noch und er traut dir was zu. Wir gehen mal durch. Erste Szene. Johannes 21, 15 bis 17. Jesus sagt, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben, die anderen? Ja, Herr, sagt Petrus, du weißt. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Weide meine Lämmer. Was mag Petrus empfunden haben bei dieser Frage? Liebst du mich mehr als die anderen? Petrus wollte ja immer der sein, der immer ein bisschen mehr liebte, der ein bisschen mehr verstand, der ein bisschen näher an Jesus dran war, ja? Und wenn auch alle Anstoß nehmen an dir, ich niemals, ich werde mein Leben für dich lassen, ja? Hatte er es Jesus versprochen. Diese erste Frage von Jesus zielt auf die Führungsrolle von Petrus, auf sein Vorbrechen, auf seine großen Worte. Auf diese großen Worte eines starken Mannes, der immer wieder auf die Nase fällt. Wie sieht's aus, Simon? Willst du immer noch was Besonderes sein? Größer, wichtiger, schneller als die anderen? Liebst du mich mehr als die anderen? Vergleichen und Neid sind immer vom Teufel. Auch wenn jetzt vielleicht nicht jeder von uns so extrovertiert und so nach außen geht wie dieser Petrus. Ich glaube, tief im Innern ist jeder Mensch ein Egoist, einer, der an sich denkt. Das sagen wir natürlich nicht so, aber doch, wir überschätzen uns überheblich selbst. Könnte da nicht doch was dran sein, dass wir uns im Letzten doch für etwas Besonderes halten? Jesus spricht ihn nicht mit Petrus an, nicht mit dem Fels, nicht mit seinem Amt, sondern mit dem, der hinter der Maske ist, mit dem Simon, Sohn des Johannes, der Alltagsmensch ist gefragt. Wie sieht's aus? Nicht deine tolle Aufgabe ist wichtig, sondern was tief drinnen im Alltag ganz ehrlich da ist. Zweite Szene. Jesus spricht zum zweiten Mal zu Petrus. Simon, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus, hüte meine Schafe. Es geht nun nicht mehr darum, ob er ihn mehr liebt als die anderen, sondern ob er ihn überhaupt liebt. In der deutschen Übersetzung klingen die beiden Fragen trotzdem ähnlich, aber man hört nicht, dass Jesus und Petrus eigentlich von was ganz Unterschiedlichem sprechen. Jesus fragt nach der Agape, nach der göttlichen Liebe. Simon, liebst du mich mit einer göttlichen Agape-Liebe? Und Petrus antwortet auch schon in der ersten Szene mit einer freundschaftlichen, mit der Philia-Liebe. Petrus weiß, so lieben wie Jesus kann ich nicht. Aber mit meiner schwachen, menschlichen, freundschaftlichen Liebe das Ja. Und auch die Aufgabe wird etwas anders. Beim ersten klang es so, weide meine Lämmer, Fürsorge. Jetzt hüte meine Schafe. Da geht es noch mehr um Verantwortung, fast schon um Herrschaft. Und die Lämmer sind groß geworden. Die dritte Szene, der Abschluss. Jesus spricht zum dritten Mal zu ihm. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus gibt den Auftrag, weide meine Schafe. Kombiniert und zusammengefasst ist dieser Auftrag nun. Spannend, hier beim dritten Mal lässt selbst Jesus die Agape fallen. Jetzt spricht auch Jesus von der Philia, von der freundschaftlichen Liebe. Er begibt sich quasi auf Augenhöhe mit Petrus. Manche Ausleger, die erklären diese Traurigkeit bei Petrus auch damit, weil Jesus sogar diese menschliche, freundschaftliche Liebe in Frage stellt. Nicht nur wegen diesem dritten Mal, das an die Verleugnung erinnert. Auf jeden Fall ist doch interessant, im Gespräch mit Jesus wird Petrus traurig. Ja, wenn wir mit Jesus reden, dann ist es nicht immer nur fröhlich. Im Gebet kann ich auch zunächst erst einmal traurig werden. Der Schmerz über Schuld wird mir nicht erspart. Wenn etwas zu Bruch geht, zum Beispiel diese Selbstgerechtigkeit, dann tut es weh, wenn mir das deutlich wird. Aber es sind heilsame, reinigende Tränen, eine heilsame Traurigkeit, denn sie bleibt nicht dabei stehen. Diese große, vergebende Liebe Jesu umhüllt das. Und die Antwort von Petrus verändert sich. Er antwortet nicht mehr so lautstark, ja, Herr, du weißt, ja, sondern er sagt jetzt, Herr, du weißt alles. Du weißt, ich habe dich lieb. Das ist ein entscheidender Unterschied. Der Ton macht die Musik. Erinnere ich mich, dass meine Mutter das immer gesagt hat früher. Der Ton macht die Musik. Ja, hier wird deutlich, an der Haltung entscheidet sich, an solchen Feinheiten. Petrus ist geläutert. Kein Ja, na klar, sicher. Er beruft sich nicht mehr wie früher auf seine eigene Stärke, sein Wissen, sondern Petrus wird endlich ehrlich. Ganz nah und von Herzen steht er mit leeren Händen vor seinem Herrn. Herr, du weißt alles. Das ist entscheidend. Es kommt nicht auf mich an. Alles kommt auf dich an. Auch wenn ich wieder versage, auch wenn an meinem Verhalten nichts von meiner Liebe abzulesen ist, die eigentlich irgendwo in mir drin ist, du weißt es besser. Du weißt alle Dinge, du kennst mich besser als alle anderen, du kennst mich sogar besser als ich mich selber. Ich weiß doch auch nicht, was manchmal mit mir los ist. Du weißt um meine Schwächen, ich will nicht mehr über mich urteilen. Ich vertraue mich dir ganz an. In all meiner Unvollkommenheit bekenne ich und sage ich, du kennst mich, du weißt alles, du bist der Herr, du weißt, ich hab dich lieb und ich will dich lieb haben. Seit Ostern ist Jesus unterwegs, um solche Gespräche zu führen. Seit Ostern ist Jesus unterwegs, um Beziehungen zu klären. Seit Ostern ist Jesus unterwegs, um mit Menschen wieder in Kontakt zu kommen, dass Dinge heil werden. Jesus spricht dich an. Heute und die ganze Woche will und wird er das Gespräch mit dir suchen. Seelsorgerlich lässt er sich ganz auf dich ein, auf deine konkrete Situation. Da können wir nicht alle irgendwie das vermischen. Er geht auf dich ein, auf deine Vergangenheit, auf deine aktuelle Situation mit all den Schwächen, Macken, Sünden und Fehlern, in aller Unvollkommenheit. Und Er wird auf jeden Fall dich fragen, hast du mich lieb? Hast du Zeit für mich? Erzähl mir, was dich bewegt. Kannst du mir zuhören, was ich dir sagen will? Habe ich Platz in deinem Herzen, in deinem Alltag? Jesus fragt, hast du mich lieb? Welche Antwort werde ich Jesus geben? Und bitte, nicht vorschnell, reflexartig Ja antworten. Manchmal ist es besser, nicht die richtige Antwort zu geben, sondern zu schauen, was ist denn ehrlich da? Und vielleicht ist dann ehrlich da, ich weiß gerade gar nicht, ich bin gerade so beschäftigt. Oder vielleicht ist auch gerade da, ich bin im Moment so niedergeschlagen, meine Hoffnungen sind so enttäuscht, ich kann das gerade gar nicht so. Oder vielleicht ist auch gerade im Herzen da, ich bin nicht besonders liebenswert. Ich erfülle die Erwartungen nicht, ich versage immer wieder. Es ist schwierig. Petrus hätte jede dieser einzelnen Antworten geben können. Und doch lässt Petrus sich hineinnehmen in die Liebe Jesu. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Komm in mein Leben. Er überwindet auch seine Scham oder überwindet irgendwie so ein eigenes Unwohlsein und sagt, ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft in meiner Schwäche. Ich will dich lieb haben. Ich schließe mit dem Text eines wunderbaren Liedes ein Gebet. Werd ich dir folgen, was auch geschieht? Werd ich dir treu sein, wenn keiner mich sieht? Kann ich mein Kreuz tragen, den schmalen Weg gehen und mich selbst verleugnen, dem Stolz widerstehen? Werd ich dir folgen ans Ende der Welt, alles verlassen, was mich noch hält? Werd ich im Kampf bis zum Ende bestehen, die Hände am Pflug und nicht mehr rückwärts sehen? Dreimal werde ich schwach, dreimal leugne ich dich. Dreimal fragst du mich nur, liebst du mich? Du weißt alles, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Selbst wenn alles fällt, so weiß ich doch, ich bliebe in deiner Liebe.